Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Der 7. Oktober 2023 hat vieles verändert. Sofort nach dem Massaker der palästinensischen Terrororganisation Hamas an 1200 Israelis gab es Solidaritätsbekundungen mit Palästina. Free Palestine ist zum Schlachtruf geworden für eine Bewegung, die in Israel eine Kolonialmacht sieht. Das Interesse an Palästina ist enorm gewachsen. Und deshalb fragen wir heute Morgen mal, was ist dieses Palästina eigentlich? Wer ist gemeint mit die Palästinenser? Und warum gibt es den Staat Palästina nicht schon längst? Warum muss er erst anerkannt werden? Das in aller Kürze zu erklären, ist nicht leicht. Wir versuchen es trotzdem mit einer ausgewiesenen Nahost-Expertin, mit der Politikwissenschaftlerin Muriel Asseburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Frau Asseburg, guten Morgen.
Hallo, Herr Karkowski.
Ich mache mal die Vorlage. Holocaust in Europa. 6 Millionen Juden werden von den Deutschen ermordet. Viele suchen eine neue Heimat, finden sie in einem von Großbritannien verwalteten Stück Land namens Palästina. Da leben aber auch Araber und beide Gruppen geraten öfter aneinander. Deshalb beschließt die UN-Generalversammlung 1947, das Land wird geteilt in einen jüdischen und einen arabischen Teil. Die Juden gründen Israel. Was machen die Araber?
Die Araber lehnen diesen neuen Staat Israel ab und die arabischen Armeen greifen den jüngst gegründeten israelischen Staat an und versuchen, dessen Existenz letztlich zu verhindern. Sie scheitern aber daran.
Ohne aber selber vorher einen Staat gegründet zu haben?
In der Tat, weil sie diesen Teilungsplan als solchen ablehnen. Sie sagen, wir sind nicht bereit, einen Staat von zionistischen Siedlern auf arabischem Territorium hier anzuerkennen. Und wir lehnen dieses ganze Konstrukt ab.
Und es gibt diese eine Lesart, nach der die Araber in dem Gebiet die Hoffnung auch nie wirklich aufgegeben haben, eines Tages das ganze Land Palästina besetzen zu können, während die Juden mit ihrem schmalen Handtuch namens Israel zufrieden waren und dort gern friedlich gelebt hätten. Ist da was dran?
Also wir sehen auf jeden Fall, dass die Geschichte sich anders entwickelt hat, dass im Krieg 1967 Israel den Rest des ehemaligen britischen Mandatsgebietes, also die Westbank inklusive Ostjerusalem und den Gazastreifen, besetzt hat und seither unter seiner Kontrolle hält.
Ja, und die Begründung Israels dafür war?
Das ist erstmal mit Sicherheitsgründen legitimiert worden. Aber tatsächlich muss man sich fragen, ob durch die langfristige Besetzung durch den Austausch der Bevölkerung vor Ort, also den Transfer von eigenen Staatsbürgern in dieses Gebiet, mehr Sicherheit geschaffen wurde oder ob Israel dadurch nicht tatsächlich weniger Sicherheit heute hat. Auf jeden Fall ist festgestellt worden, dass diese Besatzung heute als völkerrechtswidrig gilt. So hat es der Internationale Gerichtshof in seinem Rechtsgutachten vom Juli letzten Jahres festgehalten.
Welche Versuche, einen Palästinenserstaat zu gründen, gab es dann und woran sind sie letztlich gescheitert?
Letztlich ist es daran gescheitert, dass Israel schon über lange Zeit für sich beansprucht, dieses gesamte Gebiet zu kontrollieren. Tatsächlich hat man in den Oslo-Abkommen zu Beginn der 1990er Jahre sich darauf geeinigt, eine Konfliktregelung zu finden, bei der die Besatzung schrittweise zurückgefahren werden sollte, bei der man sich entlang der Grenzen von 1967 auf eine Konfliktregelung einigen wollte. Allerdings ist nicht explizit in diesem Oslo-Abkommen, dass das auch zu einem palästinensischen Staat geführt hätte. Und weil diese Verhandlungen, die dann im Rahmen der Oslo-Abkommen stattfanden, nie zu einer Regelung geführt haben, haben die Palästinenser sich letztlich davon abgewandt und haben gesagt, wir versuchen eher den internationalen Rechtsweg zu gehen. Wir versuchen über die internationale Gemeinschaft zu gehen und haben versucht, 2011 zum ersten Mal, 2012 dann wieder und in den letzten Jahren eben auch vermehrt, Vollmitglied in den Vereinten Nationen zu werden. Und dabei haben sie auch Fortschritte erzielt, indem sie angenommen wurden als Beobachterstaat, nicht als Vollmitglied, aber als Beobachterstaat in den Vereinten Nationen Und das hat ihnen zumindest mehr Möglichkeiten ermöglicht, in internationale Organisationen beizutreten, zum Beispiel auch Mitglied zu werden im Internationalen Strafgerichtshof. Und das ist die Basis für die Verfahren, die wir seit Beginn dieses Krieges jetzt im Gazastreifen sehen.
Wenn wir nun heute auf die Landkarte gucken, dann sehen wir auf der linken, also auf der westlichen Seite, den Gazastreifen am Mittelmeer, dazwischen Israel und dann rechts das Westjordanland. Und Gazastreifen und Westjordanland zusammen sollen eigentlich Palästina sein. War das auch so von den Briten damals schon geplant?
Tatsächlich gab es auch Kommissionen der Briten. Als die Briten gemerkt haben, sie werden dieses Konfliktes da vor Ort nicht mehr Herr, haben sie ja schon Kommissionen eingesetzt, um zu sehen, wie kann eine Regelung aussehen. Und man ist da auf die Idee gekommen, eben einer Zwei-Staaten-Regelung und einer Teilung des Staates. Wir haben dann eben die UN, die Kommissionen entsandt hat und den Teilungsplan, den Sie vorher schon angesprochen haben, verabschiedet hat. Und da hat man sich damals grob orientiert an der Bevölkerungsverteilung. Allerdings nicht so, dass es tatsächlich eine gerechte Verteilung gewesen wäre. Und die Grenzen haben sich dann nochmal verändert, weil in diesem ersten Krieg 1948 Israel über das Gebiet im Teilungsplan hinaus weitere Gebiete erobert hat.
Wenn nun der französische Premier Macron Palästina als Staat anerkennen will, was genau erkennt er dann an? Ein Land ohne funktionierende Regierung, zerschnitten in zwei Teile im Westjordanland, auch noch zerstückelt durch illegale israelische Siedlungen. Also was genau ist das, dieses Palästina heute?
Es geht darum, eine Zwei-Staaten-Regelung zu befördern und damit zu sagen, wir erkennen einen palästinensischen Staat neben Israel an, also genau in den Gebieten, die Israel 1967 besetzt hat. Das schließt natürlich Verhandlungen über Arrondierungen nicht aus, über einen Gebietsaustausch, über die ja auch in der Vergangenheit schon die Rede war. Und die Idee ist auch nicht, blauäugig zu sagen, wir erkennen jetzt da was an, was es gar nicht gibt, sondern diese Anerkennung, die geplante Anerkennung, kommt ja in einem größeren Paket, das auch abzielt auf Reformen der palästinensischen Autonomiebehörde, das darauf abzielt, dass diese Autonomiebehörde wieder die Kontrolle über den Gazastreifen übernimmt, das darauf abzielt, eine internationale Sicherheitspräsenz zu haben. Also all die Elemente eigentlich enthält, die Fortschritt in Richtung einer konkreten Regelung des Konflikts ermöglichen würden.
Muriel Asseburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ihr neues Buch trägt den Titel Der 7. Oktober und der Krieg in Gaza. Danke, dass Sie bei uns waren, im Programm vom Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.